Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Joachim Scholl.
Und mit Besuch aus Großbritannien von einer der großartigsten Schriftstellerinnen unserer Tage. A.L. Kennedy war bei uns mit ihrem neuen Roman, der wieder alles vereint, was diese Autorin auszeichnet. Schwung und Schärfe, Witz, Geist und unerbittliche Sozialkritik. Freuen Sie sich auf die Unterhaltung mit A.L. Kennedy hier in der Lesart. Hallo zusammen. Sie ist 1965 geboren, seit gut 20 Jahren schreibt sie Buch um Buch und von Beginn an hatte A.L. Kennedy auch eine große deutsche Fangemeinde. Urbritisch ist sie, mit ihrem Humor, ihrer Schlagfertigkeit. Und ja, keine Autorin knallt ihrem Land so eine rein wie A.L. Kennedy. Mit jedem Roman, jeder Erzählung, jedem Essay macht sie klar, was alles schiefläuft in Großbritannien. Und sie verpackt diese Kritik aber ja in große herzerwärmende Stoffe mit herrlichen, witzigen Charakteren, krassen Ladies oft. Und jetzt lernen wir wieder so eine kennen. Eine Grundschullehrerin im Roman, als lebten wir in einem barmherzigen Land. Willkommen, welcome, Mrs. Kennedy im Deutschlandfunk Kultur. Wir freuen uns mächtig, dass Sie da sind.
Wow, danke. Ich freue mich auch. Very nice to be here. Thank you.
Mrs. Kennedy, wie backt man einen perfekten Scone?
Well, it's very simple. It's a cake that would be rejected by the whole of Europe because it's almost nothing.
Das geht ganz einfach. Das ist auch ein Kuchen, den das restliche Europa wahrscheinlich gar nicht wollen würde, weil es so einfach ist. Man mischt einfach nur Butter, Zucker, Mehl und dann, das Geheimnis besteht darin, es in Ruhe zu lassen, nichts zu machen. Es gelingt am besten, wenn man ihn einfach nur von Weitem betrachtet, in den Ofen damit und dann, wenn es fertig ist, sofort genießen. Es ist wirklich ein grässlicher Kuchen. Also ihr habt Sachertorte, Linzertorte, Strudel und so weiter.
Linzertorte.
Und damit Auftritt der Frau, die uns das im Roman nämlich beibringt, das Scone backen, Anna Louisa McCormick. Grundschullehrerin in London, so Mitte, Ende 50 ist sie, hat einen fast erwachsenen Sohn, Paul, mit dem sie gerade zusammenlebt, weil nämlich Lockdown ist, das Jahr 2020. Annas Freund Francis hängt auf einer Insel fest. Wie, Mrs. Kennedy, haben Sie diese Anna gefunden? Vielleicht ja in ihrem eigenen Lockdown, als man ja täglich im Fernsehen die Schulen sah und viele verzweifelte Lehrkräfte und die ganzen Probleme?
I wanted to write a book with a teacher. British public discourse is very simplistic just now, so a Grundschullehrerin seemed to be a good idea.
Ja, ich wollte wirklich ein Buch über eine Lehrerin schreiben. Also der britische öffentliche Diskurs ist da ziemlich vereinfachend, wenn man sich die Geschichte da anguckt. Also ich dachte, dass eine Grundschullehrerin in diesem Sinne eine gute Idee wäre. Man hat in der Zeit ja wirklich diese Leute vergessen, also oder vorher auch, man hat vergessen, was Menschen wie Lkw-Fahrer, Krankenschwestern, Lehrerinnen und so weiter für die Gesellschaft bedeuten. Ohne die läuft es einfach nicht. Und sie riskieren in so einer Zeit dann wie der Pandemie ihr Leben für die Arbeit. Sie sorgen für das Überleben der Gesellschaft und wenn zum Beispiel das Klopapier knapp wird, dann funktioniert die Gesellschaft nicht. Und so war es, dass man dann für einen ganz kurzen Moment gemerkt hat, wie wichtig diese Leute eigentlich sind.
You understood the importance of people.
Anna ist die Ich-Erzählerin. Sie schreibt alles auf, was sie erlebt, sieht, was vor sich geht. Sie beginnt aber erstmal, und so geht dann auch das Buch los, mit einer Jagd. Aus einem Londoner Gerichtssaal heraus verfolgt sie einen Mann, den sie von früher kennt. Buster wird er genannt. Wer ist das?
Buster ist...
Ja, Buster ist ein V-Mann, ein Spitze, der war erst ein ganz normaler Polizist, dann ist er ein Undercover-Polizist geworden, dann ein Spion, der Gruppen infiltriert hat und Anna war in so einer ganz harmlosen Theatergruppe, die Straßentheater gemacht haben, also was komplett Harmloses, aber er ist dann trotzdem in falscher Identität in diese Gruppe gegangen, um sie auszuforschen, was eigentlich überhaupt keinen Sinn ergibt. Aber solche Dinge passieren in Großbritannien tatsächlich. Er tut dann so, als sei er jemand anders und baut zu den Leuten Beziehungen auf und verschwindet dann ganz plötzlich wieder. Und dann stellen alle fest, dass er unter einem falschen Namen da war, dass er jemand ganz anders war. Und irgendwie hat er allen das Herz gebrochen. Und dann entwickelt sich seine Person noch in eine etwas düsterere Richtung. Er wird das alles etwas dunkler. Er wird dann so eine Mischung aus einer Person, die Regierungsaufträge erledigt, einer Polizeifigur, halb offiziell, halb wild. Man kann das gar nicht so genau sagen.
Powers that are in the world now.
Mit diesem Buster ziehen Sie jedenfalls eine zweite Textspur ein in Ihren Romanen, die ultra düster ist. Es sind nämlich die Berichte eines Mörders, die Anna zugespielt bekommt, eines Auftragskillers, so eine perfekte gnaden- und seelenlose Kampf-Killing-Machine, die aber interessanterweise nur böse Menschen umbringt. Internationale Gangster, Kinderschänder, korrupte Polizisten, Vergewaltiger. Und schnell wird klar, dass jener Buster das ist, der diese Morde begeht. Und ja, Mrs. Kennedy, es ist schon ein gemeiner Trick. Vom ersten Kill an mag man diesen Buster, weil er eben diese ganzen Übelkrähen um die Ecke bringt. Ist schon ziemlich fies.
That's interesting. Lots of people don't like him at all. Yeah, I mean, he's not fair. He's one of these people who's not fair.
Das ist interessant, denn viele mochten den überhaupt nicht. Er ist ja auch nicht fair. Also er ist kein gerechter Mensch. Er agiert nicht korrekt. Er ist vom Polizisten zum Auftragskiller geworden, wo er nach einer Liste umgebracht hat, wen man ihm gesagt hat, dass er umbringen soll. Und dann ist er dazu übergegangen, diejenigen zu töten, die er selber töten möchte. Man könnte das jetzt vielleicht irgendwie sympathisch finden, aber nein, also dafür sind Gerichte zuständig und die Justiz. Und das Ding ist aber, dass er nicht daran glaubt, dass die Gesellschaft die Fähigkeiten hat, Leute wie seine Opfer gerichtlich zur Verantwortung zu ziehen. Ich wollte ihn jetzt nicht zu so einem klaren Anti-Helden stilisieren, aber es geht in der Geschichte auch darum, dass er erneut versucht, Annas Kopf durcheinander zu bringen.
He's trying to, I think, mess with Anna's head yet again.
Anna ist natürlich schockiert und abgestoßen von diesem Killing Buster. Was sie aber schon mit ihm verbindet, das ist so ihre permanente kalte Wut auf alles, was so draußen passiert. Also der katastrophale Umgang der Politik mit der Pandemie, der Zusammenbruch des Gesundheits- und Schulsystems, der Brexit dazu, der alles überwölbt. Wenn man, Mrs. Kennedy, parallel ihre Kolumnen liest, die sie während der Pandemie für die Süddeutsche Zeitung geschrieben haben, da hat man schon den Eindruck, als hätten sie sich mit Annas Zorn, ja, so den eigenen von der Seele geschrieben, oder nicht?
Well, the difficulty with Britain now is...
Eine große Schwierigkeit in Großbritannien ist jetzt, dass die Zeitungen und auch das Fernsehen, Radio und so weiter, die Medien allgemein der Regierung extrem höflich gegenüberstehen. Also es wird nichts gesagt dagegen oder kaum etwas. Zum Beispiel hat Emily Maitlis die BBC verlassen, weil sie auch meinte, die darf dann nicht so über den Brexit und seine Folgen reden, wie sie es eigentlich gerne tun würde. Also da wird sehr vieles verschwiegen und unterdrückt sozusagen. Die meisten Menschen haben ja nicht für den Brexit gestimmt, wenn man sich mal an die groben Zahlen alleine anguckt. Na klar, gab es bei der Abstimmung eine Mehrheit, aber wenn man jetzt die gesamte Bevölkerung nimmt und die meisten Menschen mögen auch ihre Nachbarn und die meisten wollen auch nicht, dass andere sterben und so weiter. Aber so, wie in der Öffentlichkeit Stimmung gemacht wird, wie Politik präsentiert wird, wie Flaggen geschwenkt werden, wie gesagt wird, keiner kommt von außen rein und wir lernen jetzt alle selber Gurken zu pflücken oder Gemüse anzubauen, dann sieht man, dass sich ganz schön viel verändert hat. Also es ist komplett verrückt eigentlich, wie es läuft. Nehmen wir jemanden wie meine Mutter, eine nette, liebe Frau, die auch Grundschullehrerin war und die jetzt plötzlich Fantasien über Guillotinen und Stricken mit Menschenhaaren hat.
Fantasies über Guillotine and knitting with people's hair. I mean, people are just sort of, you know, having these, it's very difficult to deal with having been a democracy and then.
Ich sag das nur dazu. Die Leute sind eine Demokratie gewohnt und sehen sich jetzt mit diesen Zuständen konfrontiert und plötzlich dreht da irgendwas anderes. Also so sind wir eigentlich nicht. Wir fühlen uns tatsächlich wie in einem fremden Land. Was man von uns von außen mitbekommt, ist eigentlich nicht das, was wir sind.
What you see of us, it's not normal.
Die große Metapher im Roman für dieses Affentheater, so sind ihre Kolumnen überschrieben, ist das alte Märchen vom Rumpelstilzchen. Anna diskutiert es mit ihren Fünftklässlern zu Anfang und dann ja tauchen die Stilzchen ständig auf im Roman und in Annas Leben. Was gefällt Ihnen so an diesem Bild?
I was very interested when I found out how old the story is.
Ich fand vor allem interessant, wie alt diese Geschichte ist. Also manche Geschichten werden ja über lange Zeiträume erzählt, aus religiösen Gründen oder weil sie irgendwas bedeuten. Aber da geht es ja wirklich nur um eine einfache Geschichte, die von einer kleinen Person handelt, die trotzdem über 1000 Jahre erzählt wird. Es geht um diese Frau, die noch nicht mal einen Namen hat, sehr schlimme Dinge passieren, die umgeben ist von lauter dummen Männern, die dumme Sachen machen und die sich dann irgendwie gewissermaßen am Ende selber rettet. Also, was mich daran interessiert hat, ist, dass es ja diese philosophische Betrachtungsweise gibt, dass man die Dinge erst beim Namen nennen muss, erst kennen muss, erst wissen muss, was etwas ist, damit man sich damit auseinandersetzen kann und auch etwas dagegen tun kann, dagegen angehen kann. Und jetzt leben wir ja irgendwie in einem Land, wo wir die Dinge nicht mehr beim Namen nennen können, wo es nicht mehr möglich ist zu sagen, was passiert. Tatsächlich. Und ein Stilzchen ist dann in diesem Sinne jemand, der sich als jemand anders ausgibt, der sich versteckt, der nicht seine wahre Identität zeigt hinter einer Maske. Und so ist halt auch Buster. Ihm geht's gut. Er ist getarnt, ihm passiert nichts, er geht nicht ins Gefängnis, er kann umbringen, wen er will und so weiter. Ja, das schien mir also eine passende Story. Und klar, es ist eine Kindergeschichte, aber die Hauptfigur ist ja auch Lehrerin und da passt es.
It seemed a good story, and it's children's story, and she's a teacher of children.
Ein besonderes Stilzchen-Areal, das Sie für Annas Wut reservieren, ist die Polizei. Und während Sie an dem Roman schrieben, Mrs. Kennedy, kamen ja die ganzen schlimmen Nachrichten von den Skandalen bei der Metropolitan Police, also sexuelle Übergriffe, Missbrauch, Korruption, das kam bei uns sogar prominent in den Nachrichten. Hat das Annas akkurate Stilzchen-Schilderung ja dieser toxischen Männlichkeit beeinflusst?
Well, when I was writing the book,
als ich das Buch schrieb, wusste ich von dem Mord an Daniel Morgan und ich habe dann auch was über die Vertuschung erfahren und über Nachforschung dazu, über die Agentur, für die er gearbeitet hat, über dieses ganze Netz um diesen Mordfall, der schon wirklich sehr lange her ist, also ein alter Fall. Da war aber noch nichts über die Metropolitan Police gesagt worden. Das war noch gar nicht so bekannt. Und dann kamen dann stückchenweise Dinge heraus und dann hat mein deutscher Verleger sogar gefragt, sag mal, sind die wirklich so schlimm? Kann das sein, dass sie so krass sind? Und dann kam immer mehr raus und dann war klar, ja, die sind so schlimm. Ich habe das Ganze noch harmlos dargestellt in einer wirklich weniger krassen Version. Und es ist so klar, wie so große Teile dieses Apparats einfach korrupt sind, London, Westminster und so weiter. Ich habe auch mit Leuten gesprochen, die zur Polizei gehen wollten, um wirklich ehrenhaft Polizist zu sein und dann festgestellt haben, ja, so läuft das nicht. Oder Menschen, die nicht weiß sind und die gedacht haben, sie können auch bei der Polizei nicht weiß sein, aber wegen dem Rassismus ist das nicht möglich. Oder als Frau konfrontiert zu werden dort mit dem Sexismus.
Or the sexism, if you're a female, you know. So the information sort of been there.
Es gab schon Informationen dazu, aber jetzt gibt es doch, ist jetzt einfach noch mehr ans Licht gekommen und man hat das ja jetzt auch bei der Krönung gesehen, dass da Menschen verhaftet worden sind, weil sie ja eventuell mal irgendwann Straftaten begehen könnten. So, und dass dann Leuten die Rape Whistles, also so Pfeifen, die man blasen kann, wenn man Angst hat, dass ein Vergewaltiger kommt, um zu warnen oder jemanden zu Hilfe zu holen, dass die den Leuten weggenommen worden sind. Also das von Leuten, die dann sozusagen für solche Fälle verantwortlich waren, ist natürlich krass.
Maybe that wasn't great for your PR department.
An einer Stelle, da flippt die Anna förmlich aus. Ich muss das mal zitieren. Also, es heißt im Roman: Scheiß auf alle Männer und alle Männer und alle Männer und alle Männer, die sich beglückwünschen lassen wollen, dass sie mich noch nicht umgebracht haben. Scheiß auf alle Frauen, die das Gleiche wollen. Scheiß auf jeden und alles, was ihnen hilft. Zitat Ende. Im Englischen klingt das nochmal ein Zacken furioser mit wahrscheinlich Fuck all men. Das ist ein Ausbruch, den man irgendwie fast fassungslos liest. Was ist denn da in die Anna gefahren, Miss Kennedy?
Yeah, she's a very patient, polite person. Elsewhere she says.
Ja, sie ist eigentlich ein ganz geduldiger, höflicher Mensch und sie sagt selbst an einer Stelle im Buch, ich darf nicht fluchen, denn als Lehrerin, das ist ja so, wenn man flucht, dann gewöhnt man sich daran, wenn man Schimpfwörter benutzt und dann muss man sich gewöhnen, das nicht zu machen, denn sonst macht man es aus Versehen vielleicht auch vor der Klasse Und sie trainiert sich also selbst, nicht zu fluchen. Aber natürlich kennt sie diese Worte. Und irgendwann verliert sie die Geduld. Da kommt sie an einen Punkt, wo alles rausbricht, wo sie einfach nicht mehr kann. Und natürlich ist das ein großes Ereignis für sie, dass sie die Geduld verliert, dass sie durchdreht. Sie hat eben einfach genug.
She's freaking out. She's had enough.
An dieser Stelle muss man es wenigstens erwähnen, dass Annas Rage, ihr Groll auf einem tiefen persönlichen Trauma auch beruht. Das darf man jetzt nicht verraten. Es gibt aber auch eine ganz warm und barmherzige Anna, wenn es um ihre Schulkinder geht, um Paul, um Francis und Freunde. Und da wird ihr Roman oft richtig rührend. Alive in a Merciful Country, das ist der Originaltitel. Er ist nicht nur ironisch, oder, Miss Kennedy?
Obviously it is ironic, but the thing about...
Ja, also natürlich ist es schon auch ironisch, aber wenn man darüber redet, dass alles in Großbritannien gerade so schrecklich ist, dann kann man das ja nur überleben, weil es eben irgendwie doch ein barmherziges Land ist. Also das heißt, in der Not sind die Leute zu großartigen Taten fähig, sie helfen sich gegenseitig, man unterstützt sich. Ich reise ja viel durchs Land und treffe dabei auch viele Leute und eigentlich ist das ja immer so, wenn man jemanden Fremdes trifft, dann weiß man, der hat selber schon irgendwas Schreckliches erlebt. Denn so ist das einfach im Leben. Jeder hat so seine Geschichte. Aber die Leute machen weiter, sie kommen da durch, sie geben ihr Bestes. Und so ist es auch mit Anna. Sie hat schlimme Sachen erlebt, ihre Vergangenheit prägt sie. Und an das, was sie sich erinnert, dann gibt es da gegenüber, gibt es Buster, der bringt einfach die Leute um. Aber die normale Person, die normale Verhaltensweise ist ja sie. Normale Leute bringen nicht einfach jemanden um. Und so gibt es eben eine kleine Anzahl von lauten Menschen, die nicht normal sind, von bösartigen Persönlichkeiten, die vielleicht ein Bild prägen, aber die Mehrheit versucht zu überleben und menschlich zu bleiben.
Die schönen Dinge und die lustigen Dinge sind wichtig. Und kümmern Sie sich um Dinge, die beides zugleich sind. Sie sind noch viel mehr als wichtig. Einer der Sätze, die ich mir dick angestrichen habe in diesem atemberaubenden Buch. Thank you, Mrs. Kennedy, for your visit hier im Deutschlandfunk Kultur.
Thank you for letting me be here again in freedom with vegetables. So nice. Thank you.
Und der Roman von A.L. Kennedy, Als lebten wir in einem barmherzigen Land, ist jetzt auf Deutsch im Hansa Verlag erschienen. 462 Seiten, kosten 28 Euro, übersetzt haben Susanne Höbel und Ingo Herzkön. Unser Gespräch mit A.L. Kennedy hat Marei Amia übertragen. Auch ihr besten Dank. Im Mai 1933, vor 90 Jahren, brannten in Deutschland die Bücher und allerorten wird an dieses schlimme Ereignis erinnert. In Hamburg den ganzen Monat lang mit einem eigenen Literaturfestival. 5 Ausstellungen, über 50 Veranstaltungen. Unsere Hamburg-Korrespondentin Magdalena Neubig hat sich mehrere schon angeschaut.
Beim Literaturfestival Hamburg liest verbrannte Bücher ist der Name Programm. Hamburg liest. Und das stundenlang.
Unpolitische Idealisten, wie ich einer war, erleben wohl immer das Gleiche. Eines Tages verachten sie die Menge. Aber doch eben nur, weil sie die Menge vorher überschätzten.
Hamburg liest im Nieselregen im Freien, auf der Hafenbarkasse, im hohen Gewölbe der Akademie der Künste.
Jeder weiß, dass wir den Krieg verlieren. Es wird nicht viel darüber gesprochen. Wir gehen zurück. Wir werden nicht wieder zugreifen können. Nach dieser großen Offensive, wir haben keine Leute und keine Munition mehr.
Schüler und Schülerinnen lesen, Hamburger Autorinnen und Autoren lesen, der Kultursenator der Stadt, Carsten Broster, liest.
Lieber Leser 1985, durch irgendeinen Zufall kramst du in der Bibliothek, findest diesen Band, stutzt und liest. Guten Tag. Ich bin sehr befangen. Du hast einen Anzug an, dessen Mode von meinem damaligen sehr absticht. Auch dein Gehirn trägst du ganz anders.
Texte von Erich Kästner werden gelesen, von Erich Maria Remarque, von Kurt Tucholsky, von Anna Segers, von Irmgard Keun. Von großen Namen, aber auch von fast vergessenen Autoren. All jene haben gemein, dass ihre Werke 1933 von den Nationalsozialisten auf Scheiterhaufen verbrannt wurden. Weil es Bücher jüdischer Autoren waren oder weil die Werke pazifistische, feministische und kommunistische Gedanken enthielten. Kultursenator Carsten Broster erinnert bei einer Lesung am Kaiser-Friedrich-Ufer daran.
Und so fing das 33 an. Man versuchte, die Ideen, die unliebsam waren, auszulöschen, weil man danach auch die Menschen, die diese Ideen gedacht haben, auslöschen wollte. Und deswegen ist es so wichtig und so zentral, dass wir uns immer wieder in unserer Gesellschaft auch heute darum kümmern, dass wir die Räume und die Möglichkeiten, frei zu sprechen, frei nachzudenken, wie wir offener, vielfältiger, verschiedener, lebendiger, friedfertiger miteinander umgehen können, dass wir uns die nicht nehmen lassen.
Das Kaiser-Friedrich-Ufer ist nur einer von 5 Orten in Hamburg, an denen 1933 die Bücher ins Feuer geworfen wurden, die als undeutsch galten. Heute steht dort ein schlichtes Mahnmal. Auf einem rot-braunen Marmorblock ist ein Ausspruch von Heinrich Heine eingraviert. Dort, wo man Bücher verbrennt, verbrennt man auch am Ende Menschen. Seit den 70er Jahren werden die Hamburger Bücherverbrennungen mehr und mehr historisch aufgearbeitet. Trotzdem gibt es noch vieles zu erforschen, findet Konstantin Ulmer von der Staats- und Universitätsbibliothek in Hamburg.
Wir müssen auch durchaus eingestehen, dass die Bücherverbrennung der Nazis an einigen Stellen erfolgreich war. Es sind Namen verschwunden, es sind Bücher verschwunden, die es immer noch wieder zu entdecken gilt. Und um solche Entdeckungen geht es auch bei so einem Festival, dass wir wirklich gucken, was genau ist damals passiert, welche Bücher sind verbrannt worden, welche Autorinnen und Autoren kennt man heute nicht mehr.
Konstantin Ulmer hat Hamburg liest verbrannte Bücher zusammen mit der Behörde für Kultur und Medien, der Stadtbibliothek und anderen Hamburger Kultureinrichtungen organisiert. Den MacherInnen sei es wichtig gewesen, verschiedenste Altersgruppen anzusprechen. So gibt es während des Festivals neben klassischen Lesungen spezielle Veranstaltungen für Schulklassen, einen Poetry Slam sowie eine vertonte Lesung im Jazzclub. Um einen jungen Blick auf das Thema Bücherverbrennung zu bekommen, hat die Staats- und Universitätsbibliothek außerdem mit der Hamburger Hochschule für angewandte Wissenschaften kooperiert. Studierende im Fach Illustration haben ein Jahr lang Archive durchforstet, mit Historikern gesprochen und ihre Ergebnisse unter anderem in Graphic Novels, auf Postern und in Animationsfilmen künstlerisch dargestellt. Die entstandenen Werke sind jetzt in der Ausstellung Feuerfest in der Unibibliothek zu sehen. Philine Dorenbusch ist eine der Studierenden der Hochschule. Sie hat sich gerne ein ganzes Jahr lang mit einem auf den ersten Blick traurigen Thema wie den Bücherverbrennungen beschäftigt, erzählt sie.
Eigentlich sind dabei unglaublich viele spannende und bewegende Texte für mich wieder erschienen, die mir Mut machen für die Zukunft. Texte, die so von Humor oder Menschlichkeit strotzen.
Sie findet deshalb, dass es beim Hamburger Literaturfestival nicht nur um eine historische Rückschau auf die Bücherverbrennung von 1933 geht. Daraus könnten auch für die heutige Zeit Lehren gezogen werden.
Es gibt ja unglaublich viele interessante Diskursbeiträge von Remarque oder von Bertha von Suttner zum Beispiel zum Thema Frieden und Krieg. Also aktueller könnte es eigentlich nicht sein und das sind fast schon so Leseempfehlungen, um sich mit dem Jetzt, mit der politischen und gesellschaftlichen Situation heute auseinanderzusetzen. Am Ende kann man auch sagen, das, was den rechten Kräften damals missfallen hat, macht ihnen wahrscheinlich heute noch Angst.
Stimmen vom Literaturfestival Hamburg liest verbrannte Bücher. Noch bis Ende Mai in der ganzen Stadt.
Straßenkritik.
Mein Name ist Regine Deuser und das Buch, was mir zuletzt in Erinnerung geblieben ist, das ist das Buch Kriegsenkel von Sabine Bode. Und das fand ich sehr interessant, weil es hat sich viel mit der Flüchtlingsgeneration und den nächsten beiden Generationen danach beschäftigt. Über viele Themen, die emotional belastet sind, wird nicht gesprochen. Also Traumata sind da ja auch nicht aufgearbeitet worden. Und das belastet natürlich auch so den Austausch zwischen diesen Generationen. Und viele Eltern oder Großeltern kommen da oft sehr hart rüber, zeigen wenig Gefühl. Und das ist halt eben für die nächsten Generationen sehr schwierig, mit ihnen ins Gespräch zu kommen. Und das war sehr berührend, weil man da vieles wiedererkannt hat bei seinen eigenen Eltern. Also meine Mutter war zum Beispiel auch aus dieser Nachkriegsgeneration und mein Vater war Flüchtling. Und das ist ja auch ein aktuelles Thema und das hat mich sehr berührt.
In Berlin haben wir in dieser Woche ausschließlich Straßenkritikerinnen getroffen. Einen Schlussakkord setzt Regine Deuser mit ihrem Tipp Kriegsenkel, die Erben der vergessenen Generation. Das Sachbuch von Sabine Bode ist bei Klett-Cotta erschienen, hat 304 Seiten in der gebundenen Ausgabe und kostet 22 Euro. Es gibt den Band inzwischen auch als Taschenbuch für 12 Euro.
Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik.
Und da setzen wir uns jetzt an eine Supermarktkasse mit der Heldin eines britischen Romans, den Claire Louise Bennett geschrieben hat. Eine noch junge Autorin, die vor 6 Jahren großen Erfolg mit ihrem Debüt Pond, Teich hatte. Jetzt also der zweite Roman, Kasse 19. Unsere Kritiker im Studio ist Lara Sielmann, auch aus unserer Lizard-Redaktion. Hallo.
Hallo.
Fangen wir mit dieser ja schon mal originellen Erzählposition an. Lara, an einer Supermarktkasse. Wer sitzt denn da?
Ja, in dieser Supermarktkasse sitzt die namenlose Protagonistin dieses Buches, eine Literaturstudentin, die sich eben als Kassiererin etwas zum Studium dazu verdient und in deren Leben sich, zumindest scheint es, wirklich alles um Literatur dreht, wobei sie eigentlich gar nicht so viel an dieser Kasse sitzt, wenn ich jetzt drüber nachdenke, aber es hörte sich wahrscheinlich als Titel einfach gut an. Dieser Text ist achronologisch geschrieben, wir haben viele Zeitsprünge in dem und das ist so eine Art Coming-of-Age-Geschichte eigentlich einer Autorin und einer jungen Frau, auch das ist so ineinander geschoben und die einfach schon sehr früh anfängt, sich für Literatur zu begeistern, schon in der Schule anfängt zu schreiben und auch so von einem Lehrer sehr bestätigt wird darin und dann eben auch im Studium das weiter fortführt und ja, eigentlich kann für sie alles so zur Literatur werden. Das heißt eben auch die Figuren oder diese Menschen, die sie in dem Supermarkt trifft und von denen lesen wir dann auch, beziehungsweise gibt es so Skizzen auch in diesem Buch von diesen Figuren. Das heißt, man hat so ein bisschen auch so Einblick in ihr literarisches Werk.
Jetzt bin ich aber irritiert, weil ich hätte gedacht, oh, Supermarktkasse, das klingt so ein bisschen nach interessanter Soziologie. Sie schreibt was über Kundinnen und Kunden, die so kaufen und was die so kaufen. Jetzt ist es aber doch mehr, ja, Leben mit Literatur?
Ja, also es gibt zum Beispiel einen Kunden, sie nennt ihn den Russen, einen kräftigen Mann mit weißen Haaren, bei dem sie sich immer wundert, wie eigentlich dessen Einkaufswagen am Ende voll ist, weil sie das immer nicht sieht oder er hat vielmehr so einen Einkaufskorb. Und dann beschreibt sie, wie dieser Kunde immer durch diese Gänge geht und mit einem ausgestreckten Arm quasi so gezogen wird von diesem Korb, der aber immer leer ist. Und wenn er dann aber bei ihr an der Kasse ist, ist dieser Korb voll. Und dann 100 Seiten später imaginiert sie quasi so, was in der Zwischenzeit in diesen Gängen passiert, was sie nicht mitbekommt. Also das ist so ihre Art der Figurenzeichnung oder das, was dann sozusagen literarisch passiert. Und generell kann aber alles bei ihr zur Literatur werden. Also Begegnungen, Gedanken, die sie sich macht. Also wie das halt bei einer Schriftstellerin, bei einem Schriftsteller so der Fall ist, aus dem Alltag in die Fiktion.
Das heißt sozusagen, es geht um ihr Leben mit der Literatur in diesem Buch.
Ganz genau, ja. Also sie ist auch selber eine begeisterte Leserin. Das sind auch wirklich, werden richtig so AutorInnen-Register da gezogen in diesem Buch. Also sie macht so richtig so, zählt ganz viele AutorInnen auf, die ihr wichtig sind. Den einzelnen Kapiteln, dieses Buch ist insgesamt in 7 Kapitel geteilt, stehen auch immer so Zitate von AutorInnen vor. Sie selber schläft auch mit Büchern, masturbiert zwischen ihren Büchern. Also genau, ein Leben vollgespickt mit Literatur, wirklich in allen Bereichen, die es so geben kann.
Wie ist das sprachlich gemacht, Lara? In welchem Stil, Ton schreibt denn die Claire Louise Bennett?
Ja, ich muss gestehen, ich bin leider gar nicht reingekommen in dieses Buch, was eben sprachliche und auch inhaltliche Gründe hat. Geschrieben ist das Ganze in so einer Art Bewusstseinsstrom, was per se natürlich überhaupt nicht schlecht ist. Aber in diesem Fall hat mich dieses Unklare, wo man manchmal ist, immer wieder so rausgerissen, weil ich immer nicht richtig andocken konnte. Aber mein eigentliches Problem ist diese Protagonistin, die für mich einfach sehr wenig zu erzählen hat. Also die bewegt sich eigentlich immer nur so an dieser Oberfläche. Die geht nicht wirklich rein in diese Begegnungen oder in diese Figuren. Das sind auch so ja, langweilige Geschichten, würde ich sagen, die sie so erzählt über diese Figuren. Und dadurch wird dieses Buch, was eh schon über 300 Seiten lang ist, wirklich langatmig. Und was ich eben erzählt habe, dass sie so immer auf diese AutorInnen verweist, die ihr wichtig sind, das kommt oft daher wie so Name-Dropping. Also da kann ich mir auch ein Literatur-Inhaltsverzeichnis von einem Studiengang Komparatistik anschauen. Da weiß ich ungefähr genauso viel und verstehe aber gar nicht richtig, warum die jetzt wichtig sind für sie. Und dazwischen kommen dann manchmal so feministisch angehauchte Kommentare, die aber auch gar nicht weiter ausgeführt werden. Oft dann werden zum Beispiel Autoren, die sie gelesen hat, ich paraphrasiere jetzt mal, damals las ich noch alte weiße Männer, Punkt. also was soll mir das denn erzählen? Also sind die jetzt per se schlecht, weil sie jetzt alt und weißhaarig sind? Also es wird ja einen Grund geben, warum sie sich mit denen auseinandergesetzt hat. Und was ich wirklich sehr irritierend fand, war, dass diese Erzählerin die Perspektive oft wechselt. Also es ist eine Ich-Erzählerin, dann ist es plötzlich eine Du-Erzählerin, also sie spricht sich selber an, dann plötzlich haben wir eine Wir-Erzählerin, also die ist so konsumiert fast von sich selber, dass bei mir so dieser Eindruck entstand, dass sie so ein bisschen selbstverliebt ist und deshalb eigentlich auch gar nicht so richtig in der Lage ist, mit Empathie und Offenheit auf ihre Umwelt wirklich mit einem neugierigen Blick zu schauen.
Kasse 19, der Roman von Claire-Louise Bennett, jetzt in der Übersetzung von Eva Bonnet auf Deutsch im Luchterhand Verlag erschienen mit 304 Seiten für 22 Euro. Dankeschön, Lara. Aus deinen Worten hört man, dass der Roman dich nicht gepackt hat. Schönen Dank auf jeden Fall. Mehr dazu online unter deutschlandfunkkultur.de.
Neue Krimis.
Es ist Freitag, die Zeit für unsere Krimi-Bestenliste. Jeden Monat veröffentlichen wir sie. Und neu eingestiegen im Mai ist dieser Roman des US-Amerikaners J. Todd Scott, Weiße Sonne. Der Autor ist im Hauptberuf Federal Agent bei der DEA, der amerikanischen Drogenbekämpfungsbehörde. Und das merkt man seinen Krimis an. Er kennt sich aus, wenn es um Crystal Meth Labore und die mexikanischen Drogenkartelle geht. Und unser Redakteur und Jurymitglied Kolja Mensing erzählt uns jetzt, warum er dieses Buch, diese Weiße Sonne, so spannend findet.
Neue Krimis.
Weiße Sonne spielt in Texas, und zwar am äußersten Rand von Texas, da, wo es nicht mehr gibt als Hitze, Staub und Wind. Hier hat sich in einer verlassenen Siedlung namens Killing eine Gruppe von gewalttätigen Neonazis niedergelassen, Mitglieder der Aryan Brotherhood of Texas, der arischen Bruderschaft von Texas. Und als dann im Nachbarort ein Mann brutal ermordet wird, führen alle Spuren zu ihnen nach Killing, aber Chris Cherry, der gerade erst zum Sheriff befördert worden ist, wird vom FBI zurückgepfiffen. Einer der Neonazis ist offenbar ein Spitzel und soll geschützt werden. Ich fand Weiße Sonne am Anfang ein bisschen sperrig, aber für mich hat es sofort funktioniert, als ich beschlossen habe, diesen Krimi als Western zu lesen. Also schon die Ausgangssituation, da ist ein neuer, ambitionierter Sheriff, der einer Bande von bis an die Zähne bewaffneten Outlaws gegenübersteht. Nur, dass sie halt keine Halstücher und langen Mäntel tragen wie in den einschlägigen Filmen, sondern Bikerkutten, unter denen Nazi-Tattoos hervorblitzen. Und genau wie in dem klassischen Western wird die Handlung in Weiße Sonne von tiefen, archaischen Gefühlen angetrieben. Da ist Sheriff Chris Cherry, der für sein County sofort seine eigene Existenz aufs Spiel setzen würde. Da ist sein Deputy Bob Holt, der an der Trauer über den Tod seiner Frau zugrunde geht. Da ist eine junge Polizistin, die von Schuldgefühlen zerfressen wird, weil sie einen Deal mit einem mexikanischen Kartell gemacht hat. Und da ist ein traumatisierter Irak-Veteran, der in Killing unter den Neonazis seinen Vater rächen will. Das ist eine explosive Mischung, aber J. Todd Scott erzählt Weiße Sonne fast in Zeitlupe. Also er verknüpft so ganz langsam die verschiedenen Geschichten, die am Anfang scheinbar unverbunden nebeneinander stehen, und schaut ihnen gleichzeitig dabei zu, wie sie in dem grellen Licht und dem scharfkantigen Wind von Ost-Texas immer weiter ausgeblichen werden. Und am Ende stehen seine Figuren, wenn man so will, nackt bis auf die Knochen entkleidet in der Wüste und werden eins mit der kargen, menschenleeren Landschaft, die der eigentliche Protagonist in diesem Roman ist. Ich finde das fast beunruhigend radikal. Für einen Western und für einen Krimi.
Bei Weiße Sonne, der Roman von J. Todd Scott, jetzt auf Deutsch im Polar Verlag erschienen. 496 Seiten kosten 27 Euro, übersetzt hat Harriet Fricke. Auf unserer Krimi-Bestenliste neu auf Platz 8. Und die vollständige Liste finden Sie im Netz. Und wenn Sie weitere Fragen dazu oder zu Krimis allgemein haben, schreiben Sie uns gerne an krimi@deutschlandradio.de.